Jetzt kommt Werbung. Sag mal, Katrin, was bist du eigentlich für ein Kochtyp? Ist es A, Standard, um nicht zu sagen immer das Gleiche, oder B, experimentierfreudig?
Gibt es nur diese beiden Optionen oder geht auch C, gerade keine Zeit und lieber unterwegs was holen? Also ich wäre so gerne B, aber bei mir ist es doch häufig einfach das Chips-Dinner und Couch, leider.
Ich weiß exakt, was du meinst. Bei mir ist es der Einfachheit halber auch mal die gute alte Käsestulle. Aber es gibt Rettung für uns,
yes,
und auch für euch da draußen, die ihr wie wir auf unsere Ernährung achten wollt.
Na bitte, ich bin stellvertretend für alle HörerInnen da draußen ganz Ohr.
Unser Partner HelloFresh, da bekommt ihr wöchentlich frische Zutaten und habt über 45 Rezepte zur Auswahl.
Das klingt wirklich fantastisch. Und mit dem Code STARK könnt ihr als neue oder auch ehemalige Kundinnen und Kunden in Deutschland bis zu 120 Euro auf eure Bestellung sparen.
NeukundInnen kriegen sogar ein Jahr lang ein gratis Extra zu jeder Box. Einfach auf hellofresh.de/stark gehen.
Wenn das mal nicht stark ist, also ich bin dabei.
Ihr Lieben, klickt einfach mal auf den Link in den Shownotes. Und ich sag mal so, nix gegen die jute Käsestulle, aber fresh geht doch so viel besser.
Absolut. Und natürlich auch gesünder. Ganz nach meinem Geschmack. Und jetzt viel Spaß mit einer neuen Folge von Starke Frauen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Starke Frauen. Wir schreiben die Episode 177 und mit nur wenigen Ausnahmen habe ich sie alle mit dieser unglaublich tollen, begeisterungsfähigen, energiegeladenen, wundervollen Frau an meiner Seite verbracht. Kim Seidler!
Ich kriege total Pipi in die Augen. Oh, du bist so großartig. Es ist wirklich... Das beschreibt auch gerade die Jahreszeit. Es wird endlich Frühling, die Sonne scheint wieder etwas und die Tage werden noch länger.
Ach ja, ich freue mich auch so. Sonnenschein, Vitamin D, also es ist wirklich, es ist nötig.
Oh ja, und wir hatten ja letzte Woche den Weltfrauentag am 8.3. und haben viele von euch eingeladen in unser Webinar Werde sichtbar, Anleitung zum Podcasten beziehungsweise auch Frauen ans Mikro, denn wir wollen mehr Frauen ans Mikro bringen. Ja, es war unfassbar toll, wir haben das ja zusammen gemacht mit Sabrina Andorfer vom Podcast Die Dritten, damit nichts verloren geht.
Oh, das war toll.
Und ach, wir hatten so viele tolle Zuschauerinnen, weil es war ausschließlich von Frauen für Frauen. Und ja, wir hatten sehr viel Stoff und haben uns dann auch noch entschieden, jetzt am kommenden Sonntag unseren Online-Kurs zu starten. Eine geschlossene Gruppe von 13 Frauen, die wir Schritt für Schritt zum Podcasten anführen und anleiten. Und dann mit Gruppencoaching begleiten. Und ja, wenn ihr natürlich Interesse auch daran habt an einem Online-Kurs, jetzt dieser ist erstmal zu, aber für den nächsten Online-Kurs meldet euch gerne auf unserer Homepage an, entweder unter www.podcaststarkefrauen.de oder auch natürlich dann meldet euch einfach per
auf Instagram,
DM, ne? Bei uns.
Meinst du, genau. Starke Frauen auf Instagram, ihr kennt das doch.
Ja, genau.
Mir hat es auch total Spaß gemacht. Es war richtig schön auch, dass wir so, also das Feedback, das wir dann bekommen haben, wo uns auch gespiegelt wurde, dass es schön war, so ein bisschen so einen geschlossenen Raum auch für Frauen zu haben. Vielleicht öffnen wir es ja irgendwann mal für auch für Männer, weil ich glaube, da waren viele ganz wissbegierig und freuen sich, aufgeklärt zu werden. Also zumindest, was das Podcasting angeht. Wir konnten zum Beispiel auch so einige Fragen schon dort klären, also haben auch eine kleine Fragerunde gehabt, zum Beispiel, was mache ich, wenn mein Podcast-Gast kein Mikrofon hat? Oder wie wichtig ist eigentlich ein Impressum? Auch immer eine wichtige Frage, FYI, das braucht man auch. Wir haben das Webinar übrigens aufgezeichnet und ihr könnt es euch auch noch anschauen. Auch gerne bei uns melden, frauenansmikro@gmail.com. Oder den Link dazu gibt es in den Shownotes. Jetzt geht's aber wirklich los.
Heute sprechen wir über die wunderbare Lucie Aubrac. Liebe Katrin, wer war sie?
Übrigens, hinten das C spricht man mit. Opa. C immer ein wichtiges, wichtiger
mit.
Buchstabe, natürlich, sage ich aus meiner Sicht. Das ist tatsächlich so eine Frau, deren Namen man hierzulande zumindest wenig kennt. Und wir haben auch bei der Vorbereitung echt wenige Quellen auf Deutsch gefunden. Dabei ist ihre Geschichte, beziehungsweise das, was sie getan hat, einfach unglaublich. Und mein Herz als Lehrerkind, das hat einmal mehr gehüpft, denn sie war Geschichtslehrerin. Übrigens, Grüße gehen raus an meinen Vater, der war übrigens Lehrer, also er lebt noch, aber mittlerweile pensioniert, für Geschichte und Französisch. Lieber Papa, alles Liebe von hier.
Von mir
und du
auch.
Weißt, ich liebe Cliffhanger, deswegen sage ich jetzt einfach mal Lucie Aubrac, eigentlich Lucie Samuel, geborene Bernard, war eine französische Geschichtslehrerin, wie gesagt, die während des Zweiten Weltkriegs Mitglied der Résistance wurde. Und jetzt schon mal eine Sache, die sagt, dass diese Folge nicht nur eine Folge über eine Frau wird, sondern auch ein Stück weit eine Liebesgeschichte, nämlich sie hat 1943 ihren jüdischen Mann aus der Gefangenschaft der Gestapo in Lyon befreit. Wir erinnern uns, ein Teil des Gebiets Frankreichs wurde ja besetzt von den Deutschen, also von der Wehrmacht. Die Geschichte ist also wirklich unglaublich, jetzt soweit das Cliffhanging jetzt mal zum Ende gekommen ist. Es ist krass, einfach nur krass, bevor ich mich jetzt hier zu weit
verhole. Cliffhanger. So, jetzt starten wir aber in der Kindheit, gell?
Genau, natürlich, wie immer. Danke fürs Retten, Kim, bevor ich hier zu viel sage. Wie gesagt, es gibt nicht viel Information über sie, schon gar nicht darüber, wie sie als Kind war, da sie sich in ihren späteren Memoiren hauptsächlich auf ihre Zeit im französischen Widerstand konzentrierte. Sicher ist aber, dass sie am 29. Juni 1912 in Mâcon geboren wurde, also vor dem Ersten Weltkrieg, hat also zwei Weltkriege mitgemacht. Mâcon liegt übrigens im Osten Frankreichs, so mittig, fast an der Schweizer Grenze, ist also Teil, der später von der deutschen Wehrmacht besetzt wurde. Ein ganz kleiner Ort, ein kleines Flüsschen. Sie wuchs in einfachen Verhältnissen auf. Ihre Familie waren Winzer, die aber durchaus politisch interessiert waren. Was nicht heißt, dass Winzer nicht auch politisch interessiert sein können, ist klar. In einem späteren Interview hat sie mal erzählt, dass sie schon als Kind eine starke Gerechtigkeitsvorstellung hatte und von ihrem Vater insbesondere inspiriert wurde, der sich eben für Politik interessiert hat. Und das genau sollte ihr auch später im französischen Widerstand gegen die deutsche Besatzung sollte sie da antreiben. Mhm. Deswegen gehen wir ja auch so gern einmal zurück in die Kindheit, um zu verstehen, wie ist so dieses Rüstzeug, wie wird man zu der Person, die man dann ist.
Wie ist man geprägt, ne? Das stimmt, ja. Ja, hinzu kommt natürlich, dass Lucie ein aufgewecktes, sehr intelligentes und engagiertes Mädchen war. Sie besuchte das Lycée Fénelon, ein renommiertes Gymnasium in Paris, und bestand dann auch die Aufnahmeprüfung zur École Normale Supérieure, weil sie Lehrerin werden wollte. Allerdings riesengroßes Problem für die damalige Zeit. Sie hat sich total geweigert, eine Uniform zu tragen, und wurde dann dadurch der Schule verwiesen. Nichts zu machen. Es entsprach nun mal einfach nicht ihren Prinzipien. So musste sie sich erstmal eine Weile ihren Lebensunterhalt als Spülerin oder Tellerwäscherin in einem Pariser Restaurant verdienen. Und dort lernte sie dann unter anderem Mitglieder der Parti Communiste Français, abgekürzt PCF, und andere französische Kommunisten kennen und war begeistert, denn sie unterstützte die kommunistische Idee. Sie wird aktiv, verkauft Zeitungen und engagierte sich auch als Feministin. Weil ihr aber eben Konformismus zuwider war, ne, wir erinnern uns, die Uniformverweigerung, wollte sie auch an Schulungen der Partei in Moskau nicht teilnehmen. Wie sagst du immer? Chuzpe, ne?
Chuzpe, genau.
Chuzpe.
Das, genau. Die hatte sie.
Lucie hatte damals wirklich schon ordentlich Chuzpe.
Genau. Und ich meine, wir sind in den 30er Jahren, ne?
Ja, 1930.
Kann man von Chuzpe sprechen.
Ja. Ja, in dieser Zeit lernte sie dann in Paris auch die jungen Polen, Ungarn, Deutsche und Rumänen kennen, die auf der Flucht vor den Nazis waren.
Vermutlich alles Kommunisten, oder?
Ja, das weiß ich nicht mit Sicherheit. Also zumindest jeder und jede, die keine Zukunft in Deutschland unter dem Nazi-Regime für sich gesehen haben. Nur was macht Lucie? Anstatt in Frankreich zu bleiben, macht sie genau das Gegenteil. Sie nutzt 1936 die Gelegenheit, aus Anlass der Olympischen Spiele nach Deutschland zu reisen, um sich dann die Sache aus der Nähe einfach mal anzusehen. Der schon weitreichende Antisemitismus, der hat sie dann sehr zur Sorge getrieben. Sie erkannte die Gefahr des Faschismus.
In dieser Zeit setzt sie trotzdem ihr Studium der Geschichte und Geografie an der Sorbonne in Paris fort, um nach ihrer Zulassung als Lehrerin, also ich verkürze jetzt diese Ausbildungszeit sehr, sehr stark, nach Straßburg zu gehen, also direkt an die deutsche Grenze. Dort lernt sie Raymond Samuel während ihres Studiums kennen, und zwar 1939 auf einer Veranstaltung der kommunistischen Studentenorganisation. Sie verlieben sich sofort ineinander und heiraten noch im selben Jahr. Also das war eine Schockliebe, denke ich mal.
Liebe auf den ersten Blick, meinst du?
Aber Heirat auch quasi eigentlich auf den ersten Blick. Aber ja, ja. Es sollte bis, Spoiler Alert, die Liebe hält wirklich sehr, sehr, sehr lange. Und die beiden leben auch eine Weile länger, als man das jetzt vermuten könnte unter diesen Umständen. Denn es wird noch ein bisschen wilder.
Krasser.
Ein bisschen krasser, genau. Es ist schwer vorstellbar, dass sie sich für jemand anderen so begeistern hätte können wie für Raymond, der nicht politisch interessiert und aktiv war. Und das war er nämlich. Während des Krieges arbeitete Raymond als Tiefbauingenieur, bis er 1940 in Sarrebourg von den Deutschen verhaftet wird, die bereits den Norden Frankreichs zu dem Zeitpunkt besetzt hatten. Sarrebourg liegt also im nördlichen Teil.
Warum?
Vielleicht auch noch wichtig zu wissen.
Genau.
Wichtig zu wissen, er ist Jude. Das hatte ich vergessen zu erwähnen. Übrigens in der Folge zu Nancy Wake erzählen wir auch ein bisschen mehr zur Besetzung Frankreichs während des Zweiten Weltkriegs. Also gerne auch da nochmal reinhören. Auch eine unfassbar beeindruckende Frau gewesen.
Oh ja.
Jedes Mal, wenn ich daran denke, ne, auch an diese Besetzung und das, was damals gewesen ist, bin ich unglaublich erstaunt, wie es unmittelbar nach Kriegsende auch zu dieser Verbindung wieder kommen konnte zwischen Deutschland und Frankreich. Ne? Also, dass dieses Land teilbesetzt war von der deutschen Wehrmacht und dass dann de Gaulle und Konrad Adenauer, unser erster Bundeskanzler, sozusagen sich die Hand reichten und es wieder zu diplomatischen Beziehungen kam. Das ist ein unglaublich, wenn man sich vor Augen führt, was davor gewesen ist.
Ja.
Aber zurück zu Lucie. Sie setzt sich mit allen Mitteln für die Freilassung ihres Mannes ein. Also Raymond ist in Gefangenschaft, indem sie unter anderem falsche Papiere besorgt und ihn schließlich aus dem Gefängnis befreit. Im Zuge eines allgemeinen Aufruhrs dort.
Genau.
Das ist auch nicht das einzige
sie
Mal.
Sie angezettelt hat. Ne? Also
genau.
Das ist ja,
ja
auch, da gehen wir auch noch mal ein bisschen, machen wir später.
Genau.
Cliffhanger.
Genau.
Cliffhanger,
ja.
Katrin, Cliffhanger. Genau, beide setzen sich nach Lyon in die unbesetzte Südzone ab und gründen dort einen Zweig der Résistance, die Libération Sud, wie Lucie 2006 in einem Interview mit Radio France Inter erzählt. Zitat: Wir haben die Bewegung Libération gegründet, nicht allein, aber mit dem, der ihr Repräsentant und Chef war, dem Marineoffizier d'Astier de la Vigerie, dann mit Jean Cavalier, einem Philosophieprofessor der École Normale Supérieure und schließlich mit einem Journalisten der Zeitung La Montagne, Jean Rochon, der bei der Deportation ums Leben kam. Vor der Gründung der Befreiungsbewegung standen noch kleinere individuelle Protestaktionen auf eigene Faust. Im selben Interview sagt sie dazu: Heute gibt es Spraydosen, um die Wände zu besprühen. Wir mussten uns damals mit Kreide oder Holzkohle behelfen, um mit Parolen wie Nazis raus, hau ab, Pétain, es lebe die Freiheit, zu protestieren.
Pétain ist der Chef der Vichy-Regierung, also der südlichen Teils. Und da muss man auch ganz kurz erklären, hau ab, Pétain, warum schreiben das, warum schreiben die das? Er hatte sich nämlich auf einen Waffenstillstand mit den Nazis geeinigt. Das heißt, er hat sogar mit denen kollaboriert. Also er hat einen aktiven Widerstand gegen die deutsche Besatzung im Norden abgelehnt und hat eben versucht, irgendwie handlungsfähig im Süden zu bleiben und um eine völlige Besetzung Frankreichs zu verhindern. Also das nochmal kurz zur Erklärung, warum die das schreiben.
Ja, in dem Interview sagt sie weiter: Die Resistance beginnt mit Protest und sie setzt sich fort mit der Hilfe für diejenigen, die in Not sind. Als das Vichy-Regime 1940 fieberhaft nach dem Direktor der Air France fahnden ließ, um ihn, der ein ausgezeichneter Manager und obendrein auch noch Jude und Sozialist war, an die Deutschen auszuliefern, haben wir ihn eine Zeit lang bei uns versteckt, bis er nach England fliehen konnte.
Also da sieht man schon, ganz kurzer Einschub noch, ne? Die Vichy-Regierung liefert den Deutschen sogar Leute aus, ne? Also die arbeiten mit denen zusammen, damit sie nicht auch noch besetzt werden. Also das mal zur Erklärung. Es ist alles ziemlich vertrackt.
Mhm. Ein Leben unter absoluter Anspannung und Gefahr und dennoch. 1941 werden Lucie und Raymond Eltern. Ihr erstes Kind Jean-Pierre wird geboren, was auch hilft, um ihr Doppelleben zu etablieren, denn nach außen führen sie ein normales, bürgerliches Familienleben, sie als Lehrerin, er als Ingenieur, während sie gemeinsam mit Dastier de la Vigerie im Verborgenen gegen das Vichy-Regime vorgehen. Weil sie wollen natürlich gegen die deutsche Besatzung vorgehen. Das kann irgendwie nicht lange gut gehen, hat man das Gefühl.
Oder? Ja, das ist auch leider so. Die Anzeichen mehren sich. Am 15. März 1943 wird Raymond, der Papiere mit dem Namen Raymond Vallée führte, von der französischen Milice verhaftet. Wer ist das? Die Milice Française war eine paramilitärische Truppe, die 1943 nach der deutschen Besatzung Frankreichs und dem anschließenden Erstarken der Widerstandsbewegung ins Leben gerufen wurde. Sie entwickelte sich von einer Organisation der Vichy-Regierung zur eigenständigen, leider mit der Besatzungsmacht kollaborierenden Kraft. Es bestand also eine enge Zusammenarbeit mit der deutschen Sicherheitspolizei und da, das ist ja das Perfide, ne? Die Franzosen gegen die eigene Bevölkerung. Ne? Also die eigenen Leute sind gegen die Widerstandsbewegung, der Lucie und Raymond angehörten, haben gegen die gearbeitet. Und dieser Anführer der Miliz war auch zudem noch ganz großer Antisemit. Das heißt, er hat es natürlich besonders auf Juden abgesehen. Und das war nun eben... Auch da war Raymond eben einer davon. Doch Raymond wird zum Glück kurz darauf wieder freigelassen, weil die Polizei ihn nicht identifizieren konnte. Also er ist schon wieder in Gefangenschaft geraten und die Miliz hat ihn freigelassen. Er gab eben immer wieder an, ein gewöhnlicher Schwarzmarkthändler zu sein und so weiter. Und auch hier wieder Lucie, die eine entscheidende Rolle spielte. Da kommt wieder die Chuzpe ins Spiel. Sie stand nämlich beim Staatsanwalt höchstpersönlich auf der Matte, bedrohte ihn unter Berufung auf General de Gaulle und forderte die Freilassung ihres Mannes. Und das schien irgendwie funktioniert zu haben. Ich weiß nicht, wie sie das gemacht hat, aber gut.
Ja, Wahnsinn. Und nicht nur das, ne? Also 10 Tage später befreit die Résistance in einer Kommandoaktion die Gefangenen Maurice Kriegel-Valrimont, Serge Ravanel und François Morin, die gemeinsam mit Raymond verhaftet worden waren. Mhm. Und natürlich war Lucie und Raymond waren an der Aktion beteiligt. Und die Mitglieder des Kommandos verschafften sich Zutritt zur Häftlingsabteilung eines Krankenhauses, indem sie sich als Gestapo-Agenten ausgaben. Aber...
Du Kim, ich habe mal wieder ein bisschen bei Fantasy auf der Seite gestöbert.
Mm. Für alle, die sich jetzt fragen, was das ist eine Plattform, auf der es sinnliche Hörgeschichten für Frauen gibt.
Genau, und ich liebe die sehr. Jedenfalls habe ich dort eine Geschichte angehört, die so ganz zärtlich und liebevoll endet. Und das hat mich irgendwie total berührt.
Oh ja, ich weiß, was du meinst. Ich finde es auch super, dass Fantasy nicht nur erotische Fantasien bedient, sondern eben auch emotionale Nähe hörbar macht. Mhm. Er lebt durch, wie ich finde, wirklich natürliche Stimmen.
Voll. Und es klingt auch null vorgelesen. Inja zum Beispiel erzählt in Heimlicher Traum von einem erotischen Moment zwischen Wunsch und Wirklichkeit.
Ach komm, wir spielen es mal kurz ab. Einen Moment.
Ja.
Ich gehe nicht fremd. Das würde ich nie tun. Ganz egal, wen ich so treffe. Ich werde meinen Liebling nie im Leben betrügen. Aber ein bisschen träumen, das darf man ja. Manchmal sehe ich einen hübschen Kerl oder einen besonders attraktiven Mann. Gerade denke ich an jemand ganz Bestimmtes, dem ich ab und zu über den Weg laufe.
Ich mag sehr, wie facettenreich das Fantasy-Angebot ist. Ein echter Safe Space für Sinnlichkeit und Lust mit viel Raum für Fantasie.
Genau. Und wenn ihr jetzt auch Lust bekommen habt, mal zu stöbern, mit dem Code STARKEFRAUEN bekommt ihr 25 € Rabatt auf das Jahresabo.
Einfach auf fantasy.de gehen, das schreibt sich Femtasy und deine Reise beginnt.
Jo, und jetzt viel Freude mit einer neuen Folge von Starke Frauen. Am 21. Juni 1943 sprengt Klaus Barbie, der Gestapo-Chef von Lyon, Der war damals, ich weiß nicht, ob ihr den Begriff kennt, aber es gab, er wurde betitelt als Schlächter von Lyon, aufgrund seiner Grausamkeit. Also der sprengt eine Geheimsitzung der Résistance in Calus bei Lyon und verhaftet neben dem Inlandschef Jean Moulin auch Raymond.
Schon wieder, ne? Ja. Also es ist, und Klaus Barbie übrigens ist ein Deutscher, einer der größten NS-Kriegsverbrecher überhaupt, der es als einer der wenigen geschafft hat, in Südamerika eine zweite Karriere, eine politische Karriere sich aufzubauen. Das heißt, er konnte fliehen und ist erst viel, viel später entdeckt worden. Also ähnlich wie Adolf Eichmann, dem man ja auch den Prozess gemacht hat. Das sei noch mal kurz erwähnt. Also Klaus Barbie ist mir fehlen die Worte. Okay, ja. Sorry, fahr fort.
Die beiden Verhafteten werden so stark gefoltert, dass nur Raymond überlebt, wird aber zum Tode verurteilt. Doch bevor das Urteil verstreckt wird, gelingt es Lucie, ihren Mann aus dem Gefängnis im Fort Montluc bei Lyon zu befreien.
Klingt erstmal ziemlich einfach. Schon wieder Lucie, also das muss wirklich Wahnsinn. Liebe sein. Wie um Himmels Willen hat sie das dann da gemacht? Weil ja. Zum Tode Verurteilte, so. Da kommt man ja gar nicht ran.
Nee, so einfach war das nämlich auch gar nicht. Sie hat sich erstmal ein raffiniertes Täuschungsmanöver ausgedacht. Und zwar hat sie sich als unschuldiges Mädchen aus adligem Hause ausgegeben, das von dem Verhafteten geschwängert wurde. Und um ihren Ruf zu retten, erwirkte sie eine Notheirat. Interessant. Mhm. Und dann, das schafft die Gelegenheit zur Befreiung ihres Mannes und weiterer Mithäftlinge durch ein Kommandounternehmen der Résistance, das die hochschwangere Lucie, ja, richtig gehört.
Hochschwanger, unglaublich.
Am 21. Oktober 1943 selbst leitet. Diese spektakuläre Befreiungsaktion wurde zu einem wichtigsten Ereignis im französischen Widerstand gegen die deutsche Besatzung und machte Lucie zu einer nationalen Heldin.
Du Kim, ich habe mal wieder ein bisschen bei Fantasy auf der Seite gestöbert.
Für alle, die sich jetzt fragen, was das ist eine Plattform, auf der es sinnliche Hörgeschichten für Frauen gibt.
Genau, und ich liebe die sehr. Jedenfalls habe ich dort eine Geschichte angehört, die so ganz zärtlich und liebevoll endet. Und das hat mich irgendwie total berührt.
Oh ja, ich weiß, was du meinst. Ich finde es auch super, dass Fantasy nicht nur erotische Fantasien bedient, sondern eben auch emotionale Nähe hörbar macht. Mhm. Erlebt durch, wie ich finde, wirklich natürliche Stimmen.
Voll. Und es klingt auch null vorgelesen. Inja zum Beispiel erzählt in Heimlicher Traum von einem erotischen Moment zwischen Wunsch und Wirklichkeit.
Ach komm, wir spielen es mal kurz ab. Einen Moment.
Ja.
Ich gehe nicht fremd. Das würde ich nie tun. Ganz egal, wen ich so treffe. Ich werde meinen Liebling nie im Leben betrügen. Aber ein bisschen träumen, das darf man ja. Manchmal sehe ich einen hübschen Kerl oder einen besonders attraktiven Mann. Gerade denke ich an jemand ganz Bestimmtes, dem ich ab und zu über den Weg laufe.
Ich mag sehr, wie facettenreich das Fantasy-Angebot ist. Ein echter Safe Space für Sinnlichkeit und Lust mit viel Raum für Fantasie.
Genau. Und wenn ihr jetzt auch Lust bekommen habt, mal zu stöbern, mit dem Code STARKEFRAUEN bekommt ihr 25 Euro Rabatt auf das Jahresabo.
Einfach auf fantasy.de gehen, das schreibt sich Fantasy und deine Reise beginnt.
Jo, und jetzt viel Freude mit einer neuen Folge von Starke Frauen.
Dank ihrer persönlichen Verbindung konnte sie Raymond gemeinsam mit ihrem ersten Kind, dem kleinen Jean-Pierre, im Februar 1944 nach London fliehen.
Und was ich wirklich krass finde, ne? Also es war natürlich auch, diese Geschichte war schon irgendwie auch hilfreich, dass sie dann nun also diesen Bauch hatte, damit man ihr die Geschichte abnahm, ne? Aber dass sie, also unter was für eine Angst man das tun muss, ne? Da ist ein Kind in deinem Bauch, hochschwanger, 8. Monat und dann, sie fliehen dann, also unter was für, müssen sie auch verstecken und so weiter.
Ja.
Und dann kommt dieses Mädchen zur Welt, also sie bringt wenige Tage nach der Ankunft in London dann ihr zweites Kind zur Welt, Katrin. Und den Namen Aubrac, den letzten Decknamen, die sie in Frankreich vor ihrer Flucht benutzt hatten, den behielt die Familie dann auch bei, ne? Auch vielleicht in Gedenken an diese Widerstandszeit. Wie man sich denken kann, diese Zeit nämlich, diese Jahre stärken ihre Beziehung und sie arbeiteten dann auch weiter zusammen im Widerstand gegen die deutschen Besatzer in Frankreich. von dort aus. Nach dem Krieg arbeitet Lucie dann aber zunächst zwar in der Konsultativversammlung der provisorischen Regierung von de Gaulle mit, also die kehren dann zurück nach Frankreich, hat sich aber diesem Heldentum verweigert. Ne? Also sie hat gesagt, okay, ich bin hier zwar weiter politisch aktiv, aber ich möchte keine politische Karriere anstreben. Im Gegenteil, sie ist sogar zurück in den Schuldienst und arbeitete weiter als Geschichtslehrerin. Ihr Mann und sie blieben aber politisch aktiv, setzten sich für Bürgerrechte und den Frieden ein, engagierten sich in Marokko und Algerien als Menschenrechtsaktivisten, unter anderem in der Liga für Menschenrechte. Und Lucie gründet zusammen mit anderen Frauen die Bewegung Alliance des Femmes pour la Démocratie, die sich für die Gleichberechtigung von Frauen und Männern und für die Stärkung der Rolle von Frauen in der Gesellschaft einsetzt.
Ja.
Darüber hinaus waren die Aubracs auch zusammen in der Bildungsarbeit engagiert. Sie gründeten eine Schule in einem Pariser Vorort, die nach ihren Vorstellungen und Werten ausgerichtet war und sich für eine inklusive Bildung und für die Förderung von sozial benachteiligten Kindern einsetzte.
Oh, Wahnsinn, ja. Das muss man erstmal sacken lassen. Lucie war noch dazu auch als Autorin tätig und veröffentlichte unter anderem ihre Memoiren Il Patron dans l'Ivresse, also Sie werden im Rausch gehen. Darin verarbeitet sie das Erlebte während des französischen Widerstands gegen die deutsche Besatzung im Zweiten Weltkrieg, einschließlich der Befreiung ihres Mannes aus der deutschen Gefangenschaft, und beleuchtet ihre persönlichen Erfahrungen und Emotionen während dieser turbulenten Zeit. Es gibt auch Einblicke in die Organisationsstrukturen und Methoden der Widerstandsbewegung sowie in die politischen und sozialen Herausforderungen, denen die MitgliederInnen gegenüberstanden. Und Aubrac zeigt hier, wie sie und ihre MitstreiterInnen gegen die Deutschen kämpften und wie sie für die Freiheit und Unabhängigkeit Frankreichs eintraten. Also ein sehr bewegendes und inspirierendes Buch, können wir nur empfehlen.
Ja, wobei wir sagen müssen, dass wir es beide noch nicht so richtig gelesen haben, aber natürlich uns mit den Teilaspekten schon sehr intensiv beschäftigt haben. Langsam kommen wir zum Ende. Leider, denn irgendwie, ja, keine Ahnung, man geht in so einer halben Stunde einfach mit so einer Frau mit und galoppiert da so durch. Und irgendwie würde ich, es gibt auch einen Film über ihr Leben, einen Spielfilm. Ich weiß allerdings nicht, ob es den noch irgendwo zu sehen gibt, zu leihen gibt. Müsst ihr mal weiter recherchieren, können wir auch gerne nochmal in die Shownotes dann packen. Ein Teilausschnitt gibt es auf jeden Fall auf YouTube. Lucie Aubrac stirbt im März 2007 im Alter von 94 Jahren. Also sie wird zum Glück sehr alt und kann auch noch von ihrer Geschichte erzählen. Sie bleibt bis heute eine wichtige Figur des französischen Widerstands im Zweiten Weltkrieg und ohnehin eine inspirierende Persönlichkeit, auch mit all ihrem politischen Engagement, wie wir gerade gehört haben. Und also für mich echt eine wirklich, wirklich starke Frau.
Ja.
Du, Kim, ich habe mal wieder ein bisschen bei Fantasy auf der Seite gestöbert.
Für alle, die sich jetzt fragen, was das ist eine Plattform, auf der es sinnliche Hörgeschichten für Frauen gibt.
Genau, und ich liebe die sehr. Jedenfalls habe ich dort eine Geschichte angehört, die so ganz zärtlich und liebevoll endet. Und das hat mich irgendwie total berührt.
Oh ja, ich weiß, was du meinst. Ich finde es auch super, dass Fantasy nicht nur erotische Fantasien bedient, sondern eben auch emotionale Nähe hörbar macht. Mhm. Erlebt durch, wie ich finde, wirklich natürliche Stimmen.
Voll. Und es klingt auch null vorgelesen. Inja zum Beispiel erzählt in Heimlicher Traum von einem erotischen Moment zwischen Wunsch und Wirklichkeit.
Ach komm, wir spielen es mal kurz ab. Einen Moment?
Ja.
Ich gehe nicht fremd. Das würde ich nie tun. Ganz egal, wen ich so treffe. Ich werde meinen Liebling nie im Leben betrügen. Aber ein bisschen träumen, das darf man ja. Manchmal sehe ich einen hübschen Kerl oder einen besonders attraktiven Mann. Gerade denke ich an jemand ganz Bestimmtes, dem ich ab und zu über den Weg laufe.
Ich mag sehr, wie facettenreich das Fantasy-Angebot ist. Ein echter Safe Space für Sinnlichkeit und Lust mit viel Raum für Fantasie.
Genau. Und wenn ihr jetzt auch Lust bekommen habt, mal zu stöbern, mit dem Code STARKEFRAUEN bekommt ihr 25 € Rabatt auf das Jahresabo.
einfach auf femtasy.de gehen. Das schreibt sich F-E-M-T-A-S-Y und deine Reise beginnt.
Jo, und jetzt viel Freude mit einer neuen Folge von Starke Frauen.
Also ich habe einiges gelernt auch wieder. Es war für mich auch nochmal wichtig. Ich finde es ohnehin wichtig, sich auch mit der Geschichte, auch wenn man hier und da vielleicht das nicht immer wieder hören kann, okay, Zweiter Weltkrieg, aber um so politische Zusammenhänge in Deutschland und auch in Europa und dieses Zusammenwirken, diese europäische Idee zu verstehen, sich mit der Geschichte des Zweiten Weltkrieges insbesondere zu beschäftigen, war für mich nochmal wieder sehr hilfreich und gut, fand
ja.
ich.
Ja, total. Ja. Also für mich, ich habe 3 Takeaways. Einmal zu ihrer Person, Charakter oder warum ist sie eine starke Frau? Ne? Ich finde ihren Mut und ihre Entschlossenheit sehr, sehr krass. Ja, ne? Also sie hat für ihre eigene Überzeugung sehr viel riskiert, ihr eigenes Leben, glaube ich, mehrfach riskiert, um auch gegen ungerechte und unterdrückerische Macht aufzustehen. Und in einer Zeit, in der auch viele Menschen einfach von Angst geprägt waren und sich eher weggeduckt haben, glaube ich. Dann natürlich der zweite Aspekt ist Widerstand. Nicht nur Mut und Entschlossenheit, sondern auch den Widerstand gegen die Ungerechtigkeit weiter aufzubauen und tatkräftig mit dabei zu sein. Und auch dann danach sogar noch sich gegen viele Formen von Ungerechtigkeit und Unterdrückung. Na, du hast ja zum Beispiel Algerien genannt, ist ja eigentlich jetzt nicht direkt um die Ecke, oder Marokko. Wahnsinn. Und dann das dritte, Gemeinschaft und Solidarität, ne? Also dass die Gemeinschaft und das auch in einem Buch niederzuschreiben, deswegen einfach auch ist dieses Buch für mich sehr empfehlenswert, das niederzuschreiben, wie Widerstand auch organisatorisch organisiert werden kann, um dann, ne, im Falle von, wer weiß, was die Zukunft noch bringt, wieder darauf zugreifen zu können, zu gucken, okay, wie hat Lucie das eigentlich damals gemacht? Wie war ihre Organisation aufgestellt? Wie können wir die Resistance
heute begreifen auch, ne?
Genau, also, und auch begreifen.
Verstehen.
Ja.
Ja, dem ist eigentlich fast nichts hinzuzufügen. Ne? Ich glaube, was mir noch so hängen geblieben ist, ist auch das Vertrauen. Wem kann ich denn eigentlich noch vertrauen? Natürlich war da diese ultimative Verbindung zwischen diesen beiden Menschen, die sich sehr geliebt haben. Aber sie brauchte ja auch Hilfe, um ihn immer wieder zu befreien. Ne?
Ja.
Und da auch mit Mitteln zu arbeiten, vielleicht des Unterschätztwerdens. Ne? Also es hilft natürlich, einen Schwangerschaftsbauch zu haben und dann zu sagen, oh, ich bin eine Arme, der hat mich geschwängert und ich brauche jetzt eine Zwangsheirat, sonst wird meine Ehre nicht wiederhergestellt. Und trotzdem, sie hat ja auch gekämpft und mit anderen an ihrer Seite und dieses Vertrauen dazu haben, das ist für mich noch so auch mit
total
hängen geblieben.
Absolut.
Insgesamt kann man natürlich von ihr lernen, was Menschen auch imstande sind zu leisten, wenn sie mutig genug sind, ne? Und eben diese Gemeinschaft haben, den Widerstand zu leisten und Verantwortung zu übernehmen für eine bessere Zukunft für uns alle. Also ich meine, wer weiß, sie hat maßgeblich dazu beigetragen, mit eben der Resistance, dass, wer weiß, wie lange der Krieg noch gedauert hätte. Ne? Das kann man vielleicht auch so rum formulieren. Ja.
Wir hoffen, ihr habt genauso viel gelernt wie wir. Mhm. Wir gehen jetzt ein bisschen nachdenklich aus dieser Episode raus. Ja, liebe Frauen da draußen, wenn ihr selbst einen Podcast starten möchtet und hierbei eine Schritt-für-Schritt-Anleitung bekommen möchtet in Form entweder erstmal des Webinars, damit ihr einen Überblick bekommt, aber wir nehmen euch gerne mit in den Online-Kurs und dort erwartet euch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung in eurem eigenen Tempo mit einer Begleitung natürlich, dann schreibt uns doch erstmal an unsere Mail-Adresse hierfür für den Online-Kurs. Das ist frauenansmikro@gmail.com.
Hui. Und nächste Woche geht es um eine Frau, mit der wir uns auch schon beschäftigt haben. Und wir sind zwischen, oh mein Gott, Augenbrauen nach oben und wie krass ist die denn bitte? Hin und her. Und ein bisschen verwunderndes Kopfschütteln und dann wiederum, ja, viel Psychologie auch, die dahinter steckt. Es geht um Marina Abramović. Und könnt ihr euch auch jetzt schon drauf freuen.
Ja. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören.
Genau. Und bleibt gesund und munter. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.